Der heutige Nachmittag ist mir ganz wichtig, weil ich weiss, was es heisst, im Glauben enttäuscht zu werden. Also ich nehme es mal an, das wissen ihr auch. Glauben bedeutet Risiko und Risiko bedeutet, dass eben auch mal kannst reinlaufen. Ich habe euch erzählt, dass ich ja also mit Gott gerungen habe. Wieso teilt sich mir Gott nicht mit? Ich muss euch sagen, ich bin sehr starker Verstandesmensch, obwohl ich nicht besonders intelligent bin. Das hat nichts miteinander zu tun. Das ist einfach, wie viel Gewicht gibt man was, oder? Und ich habe meinem Verstand auf jeden Fall mega viel Gewicht gegeben. Ja, ich bin so ein richtiger Verstandesmensch. Und habe es sehr schwer gehabt, mich irgendwie auf Gott einzulassen. Darum ist ganz wichtig, wie redet Gott überhaupt? Und ich will das so durchgehen. Das Thema ist durchstarten, bleib in Kontakt und nachher Vollgas. Also zuerst bleib in Kontakt. Also, oder es macht keinen Sinn, wenn man einfach nur Vollgas gibt. Eigentlich hätte ich noch so eine Art Video vorführen, wo man Stimmen hört von Formel 1-Piloten, nachdem sie gewonnen haben. Aber aus zeitlichen Gründen habe ich auf das verzichtet. Aber auf jeden Fall, die Formel 1-Piloten, die sind immer in Kontakt mit dem Team. Und das Team sagt ihnen, hey, der und der ist hinter dir, pass auf. Oder er sagt dem Team, hey, ich irgendwie die Räder heben nicht mehr richtig, oder? Ich muss, glaube ich, die Räder wechseln. Ich habe vielleicht Regenpneu und, also Pneu meine ich, Regenpneu und brauche aber wieder andere Pneu, weil es aufgehört hat, regnen und so weiter. Da wird dauernd wird da miteinander geredet. Und das ist ganz wichtig, obwohl es zwar ein Rennfahrer gibt, der Rennfahrer allein, der kann gar nicht viel ausrichten. Das ist ein riesiges Team hinten dran, das genauso dafür verantwortlich ist, dass der dann wirklich gewinnen kann. Jetzt, wenn wir durchstarten, ist wichtig, dass wir mit Gott in Kontakt bleiben. Stell dir vor, die Raumsonde, die jetzt gerade auf dem Komet gelandet ist, wenn der Kontakt abbricht, dann nützt die ganze schöne Raumsonde einfach nichts mehr. Dann ist es nur noch Raummüll. Und wenn wir den Kontakt mit unserem Gott abbrechen und für ihn aber unterwegs sind, Vollgas geben, dann sind wir irgendwie ein bisschen ein Risiko. Weil man kann uns nicht mehr steuern. Also darum, wie redet Gott? Ich wollte es in ein anderes Format machen, und so, dass die Schrift ein bisschen grösser ist, aber ich habe keine Zeit mehr dazu gehabt. Aber ich weiss, ihr könnt ja das lesen. Oder? Also, höre auf die Schöpfung. Nur schon mit dem habe ich mich wahnsinnig schwer getan, aber es ist eigentlich logisch. Nur unser Verstand kommt an Grenzen. Okay, das Naturgesetz funktioniert nach Ursache und Wirkung. Man sagt dem Kohärenz. Ursache und Wirkung. Jetzt muss es natürlich nach dem Naturgesetz die erste Ursache vom Universum geben. Es ist pfeife gleich, ob jemand an Evolution glaubt, Urknall und all das. Oder ich meine, der Planet existiert sowieso schon beim Schöpfungsbericht. Der Schöpfungsbericht fängt an mit dem Planet. Oder? Also die Bibel sagt gar nicht, von wo der Planet kommt. Also nehmen wir mal an, es wäre ein Urknall, ist viel Vergleich. Aber von wo kommt denn der Urknall? Oder? Ursache und Wirkung. Also es muss irgendeine erste Ursache geben. Und die erste Ursache ist, hat schon der Paulus geschrieben, Gott. Jetzt sagen natürlich Atheisten, ja, Gott. Und wer hat denn Gott gemacht? Aber sobald sie das sagen, reden sie nicht mehr von Gott. Weil Gott, die Definition von Gott ist, dass Gott ewig ist. Nicht erschaffen. Endlos. Das ist Gott, oder? Und wenn wir Gott die Ewigkeit entziehen, dann reden wir nicht mehr von Gott. Also das ist eigentlich irgendwie ein Trick von den Atheisten, dass sie sagen, ja, dann muss ja Gott wieder einen Gott geschaffen haben. Ja, nein, also man kann es nur erklären mit Ewigkeit. Also es muss jemand da sein, der von Ewigkeit her ist und das ganze Naturgesetz, das von Ursache und Wirkung her kommt, eben einen Push gegeben hat, dass es eine Ursache überhaupt geben kann und dann eine Wirkung geben kann. Ist eigentlich sehr logisch. Nur unser Verstand hängt sofort ab. Also sobald man wenn man ein Verstandesmensch ist, dann geht es einem so. Oder? Man kommt bis an einen gewissen Grad und zack, es gleitet einem wie aus der Hand. Da müsste eben ins Herz kommen, oder? Höre auf Gottes Güte. Der Römer 2,4 sagt uns, dass Gott uns nicht einfach zu ihm prügeln will. Das ist überhaupt nicht so. Sondern Gott, erinnert euch, die Bibel sagt, Gott hat ein Paradies geschaffen für den Menschen. Er ist gütig. Er hat aber in diesem Paradies hat er einen Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, gerade neben dem Baum des Lebens, angetan. Das heisst, jedes Mal, wenn der Mensch zum Baum des Lebens gegangen ist, ist er noch zu dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse gegangen. Er war gerade neben dran gewesen. Und so hat Gott nicht einen goldenen Käfig gemacht, sondern er hat dem Menschen die Freiheit gegeben. Der Mensch hat sich können entscheiden, Gott zu verlassen. Oder der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse war die Ausgangstür gewesen. Ausgangstür für Selbstständigkeit. Oder eben auch Gottlosigkeit. Ihr werdet sein wie Gott, ihr werdet euer eigener Gott sein, oder? Hat die Schlange gesagt. Und sie hat recht gehabt. Gelogen hat sie dann aber, ihr werdet nicht sterben. Das war eine Lüge. Halbwahrheiten sind die schlimmsten Lügen, weil die haben eben noch eine Kernwahrheit drin. Aber Gott meint es gut. Und Gott will uns durch seine Güte überzeugen, dass er es gut mit uns meint. Dass wir in Dankbarkeit zu ihm kommen. Nach Römer 1 ist Undank die erste Sünde. Dankbarkeit ist nichts anderes als eine moralische Verpflichtung gegenüber dem Geber. Also wenn ich jetzt wer für einen Versuch zu haben? Wer ist bereit für einen Versuch? Passiert nicht viel. Ja, da kommt jemand. Danke vielmals. Also, da gibt dir dann 2 Fränkel. Merci. Du hast merci gesagt, schön. Ist das alles gewesen? Du meine Güte.
Nein, das ist
voll. Ja, das ist alles gewesen, ja. Wie heisst du?
Marie-Louise.
Marie-Louise, ja, schön. Hat mich gefreut, darfst du wieder absitzen.
Ich möchte nicht wieder
zurück. Wieso?
Du
brauchst ihn nicht. Komm jetzt, ehrlich. Nein, ich möchte, dass du den behaltest. Ist okay.
Ja, aber ein schlechtes
Gewissen. Hast du ein schlechtes Gewissen? Wieso hast du ein schlechtes Gewissen?
Weiß nicht.
Ich weiss warum. Du fühlst dich jetzt nämlich moralisch mir gegenüber verpflichtet und hast den Eindruck, du könntest dem nicht entsprechen.
Das ist möglich.
Gell, das ist möglich. Das ist Dankbarkeit, oder? Dankbarkeit gibt eine moralische Verpflichtung. Der hat mir etwas gegeben. Und jetzt irgendwie bin ich moralisch verpflichtet. Das erwartet Gott von uns. Du darfst wirklich behalten, du darfst wirklich absitzen. Du kannst ihn irgendwann vielleicht mal brauchen. Gott erwartet das von uns, oder? Dankbarkeit. Jetzt gibt es natürlich Leute, die sagen, hä, ich habe Gott austrickst. Ja, dann ist man natürlich nicht dankbar, oder? Und dann hat man gedacht, ja, der Max ist ein schöner Doppel. Er hat mir dann 2 Lieber gegeben und ich mache damit, was ich will. Das wäre dann Undankbarkeit. Und so fährt eigentlich zünd an. Höre auf die Bibel. Die Bibel ist das einzige Wort Gottes schwarz auf weiß. Und da gibt es natürlich einen enormen Fight, kann man sagen, in unseren Breitengraden. Was steht als erste Autorität? Die Bibel oder mein Verstand? Die Aufklärung sagt uns der Verstand. Der Verstand steht über der Bibel und darum müssen wir die Bibel mit unserem Verstand analysieren, so ein bisschen auseinandernehmen und dann schauen wir nach dem Schluss, schauen, was jetzt da noch Wort Gottes ist in dem allem, oder? Das Problem von dem ganzen Ansatz ist, dass ich entscheide, was Wort Gottes ist. Dann ist man irgendwie auch selbstständig, oder? Wenn ich entscheide, was Wort Gottes ist. Und mit dem Ansatz, es gibt wirklich Leute, die den ganz treu nachfolgen, gegenüber Gott verfolgen. Ich finde ihn aber effektiv nicht hilfreich. Ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht, dass ich Gottes Wort über meinen Verstand stelle. Ich weiss, alle Leute, die da von der Aufklärung her, oder, also geschichtlich oder Aufklärung oder so, sagen, ja, das ist ein Fundamentalist, oder? Ja, irgendwie, vielleicht. Da wird schon gemotzt, oder? Irgendwie vielleicht schon. Ich habe einfach sehr gute Erfahrungen damit gemacht, weil ich gemerkt habe, dass das Wort Gottes einfach verhebt. Oder wo der Petrus im Sturm war und Jesus ist da so angekommen, dann ist der Petrus nicht ganz sicher gewesen, ob das wirklich Jesus ist, oder? Und dann sagt er zu ihm, Herr, wenn du es bist, dann sag zu mir, ich soll zu dir kommen. Dann sprich. Dann hat Jesus sich nicht zweimal bitten lassen. Und er hat gesagt, ja, komm. Und dann ist der Petrus sozusagen auf dem Wort von Jesus, komm, gelaufen. Und es hat verhebt. Und irgendwann ist sein Verstand gekommen und hat gesagt, hey Petrus, was du jetzt momentan machst, ist absolut unmöglich. Und er dachte, ja, das stimmt. Und dann hat er angefangen zu sinken. Aber der Jesus hat ihn ja dann nicht einfach versenkt. Jetzt, das ist mein Glaube in Bezug auf die Bibel. Ich glaube, dass die Bibel Wort Gottes ist. Ich glaube, dass die Bibel schleuer ist als ich. Und ich erlebe das. Ich erlebe, dass Gottes Wort Wahrheit ist. Und darum tue ich die Bibel nicht auseinanderfliegen, sondern für mich ist die Bibel das Fundament von meinem Leben. Da hat ja Jesus eine schöne Geschichte erzählt, oder? Vom Hausbauen. Die eine baut auf Sand und der andere auf Fels. Und der auf Fels baut, der hört auf das, was Jesus sagt, und er tut es. Das heisst, er glaubt daran. Und wenn der Sturm kommt, geht das Haus nicht um. Oder wenn ich meinen Verstand über die Bibel setze, dann bin ich auch die höchste Autorität. Und wenn der Sturm kommt, bin ich auch die höchste Autorität. Da kann ich sagen, ich bin 51, da kommen mit Lebensstürmen, da ist man froh, wenn man nicht die höchste Autorität ist. Da ist man froh, wenn Gott dann sagt, und es werde still. Und da kommt eine Autorität, die den Sturm dann wirklich still macht. Dann haben wir das Gewissen. Das Gewissen ist auch eine Stimme Gottes. Allerdings, das Gewissen ist uns von Natur gegeben, ins Herz gelegt worden. Von Gott. Ist einfach da. Das Gewissen ist Gottes Stimme, aber es ist eine ungenaue Gottes Stimme, weil das einfach uns eben anvertraut worden ist. Das Gewissen ist auch kulturell ein bisschen bedingt. Aber es ist eine grobe Stimme Gottes. Und die Bibel sagt uns, nimm das Gewissen ernst. Wer das Gewissen nicht ernst nimmt, wird im Glauben Schiffbruch erleiden. Und wenn wir die Bibel lesen, dann wird unser Gewissen kalibriert, das heisst ausgerichtet nach der Wahrheit Gottes und wird immer feinfühliger und dann wird es immer ein genaueres Instrument. Aber ernst nehmen sollen wir unser Gewissen immer. Dann haben wir Höre auf den inneren Frieden. Ich habe das alles ein Manuskript und so, oder die Bibelstelle. Kolosser 3,15. Das kann man auch so übersetzen, dass der innere Frieden, dass der Frieden Gottes in uns, soll Schiedsrichter sein in uns. Jetzt, was ist ein innerer Frieden? Ich habe inneren Frieden erlebt, wo ich einen Autounfall gemacht habe, in meinem ersten Chor, wo ich war, in Münzigen. Wir haben gerade Erntedankfest gehabt, und dann bin ich noch schnell jemanden geholt, oder? Und bei einer Kreuzung habe ich nicht so genau geschaut, bin einfach rausgefahren, habe jemandem den Vortritt abgeschnitten und der hat getatscht. Ich in voller Helmuniform. Bin ausgestiegen, auf dieser Kreuzung gestanden und wer Münzigen kennt, der weiss, es gibt dort so eine Strasse, oder? Die ist, ja, so fährt man einfach nach Münzigen rein. Und bin dort auf dieser Strasse gestanden, eine riesige Kolonne, oder? Hätte ich können Tote geben, es hat Gott sei Dank nicht mal Verletzte gegeben, nur ich hatte ein Schleudertrauma. Und ich bin auf dieser Kreuze gestanden und ich hatte Frieden Gottes. Und das kann man nicht erklären. Das ist einfach da. Einfach, man weiss, hey, Gott ist da. Das ist okay. Es ist wie wenn Gott kommt und sagt, Markus, ist okay. Das ist gut. Und der innere Frieden, der ist uns gegeben. Und wenn wir jetzt als Christen in Situationen hineingehen, wo wir einfach innerlich Unruhe sind, Unrast haben, einfach das Gefühl haben, eigentlich, also von der Bibel her, gibt es eigentlich nicht viel dagegen einzuwenden, das Gewissen schlägt eigentlich auch nicht aus, aber irgendwie bin ich mir gleich nicht so sicher. Also so sicher, immer sicher ist man sicher auf keinen Fall, aber irgendwie bin ich gleich innerlich unruhig. Dann würde ich das, wenn ich dich wäre, ernst nehmen. Heute redet man auch vom Bauchgefühl, oder? Das sind sogar die Manager heute, reden sogar von dem. Höre auf dein Herz als geistliches Instrument. Das gilt eigentlich auch für alles obendran, weil wir haben ein Herz bekommen, das wirklich ein geistliches Instrument ist. Aber wir sind uns in unseren Breitengraden nicht gewöhnt, das geistliche Instrument auch wirklich zu brauchen. Mir ist das erste Mal völlig aufgegangen, wo ein Missionar, der heisst Erlo Stegen, der hat unter der Zulus geschaffen in Südafrika, wo der einmal geredet hat und gesagt hat, es sei schon erstaunlich. Wenn Zulus in Südafrika Christen werden, hören sie sofort Gottes Stimme. Wenn er nach Europa kommt, und mit den Christen über Gottes Stimme redet, dann verstehen die nur Bahnhof. Dann keine Ahnung, wie Gott quasi zu ihrem Herz reden soll. Was Gottes Stimme? Und ich denke, das liegt daran, dass wir eben so verstandesmässig programmiert werden, oder in der Schule, oder? Alles muss auf Verstand gegründet sein, oder? Wissenschaft. Und dann lässt man nicht mehr aufs Herz. Vergleich es ein bisschen mit den Aborigines in Australien. Von denen, die noch so leben, die man vor Jahrtausenden wahrscheinlich gelebt hat, sagt man, die haben so einen vierten Sinn, oder ich meine sechsten Sinn, oder siebten oder achten, können einfach in der Natur Dinge wahrnehmen, wo Zivilisten gar nicht verstehen, was die haben. Und das, was sie wahrnehmen, das hat scheinbar etwas dran. Das ist ja so, wenn man mit dem Herz wahrnimmt. Jetzt. Wie ist das denn mit dem Herz und Verstand? Das ist jetzt ganz wichtig. Okay, wir haben, da haben wir Gott. Da haben wir den Verstand und da ist das Herz. Da ist der Verstand, hat die obere Herrschaft über das Herz. Also, der Verstand sagt, was Sache ist. Der Verstand sagt, wie ich leben soll. Und wenn ich mit Gott bete, dann arbeitet der Verstand und ich erwarte Gottes Stimme in meinem Verstand. Mag okay sein fürs Bibellesen. Ist auch ein bisschen schwierig, wenn man das beim Bibellesen das Herz ausschaltet. Das ist ziemlich schwierig sogar. Aber unser Verstand kann Gott nicht wahrnehmen. Glaubt mir das. Unser Verstand kann Gott nicht wahrnehmen. Unser Verstand ist für das geschaffen, was wir sehen. Und für das ist der okay. Aber unser Verstand kann die Ewigkeit nicht verstehen. Unser Verstand kann Gott nicht verstehen. Darum ist unser Verstand, sagt die Bibel, verfinstert. Also Gottes Liebe, Gottes Geist leuchtet, aber der Verstand versteht es nicht. Bahnhof. Und weil der Verstand unser Führungsinstrument ist vom Leben, ist auch Herz Bahnhof, oder? Weil es müsste dann durch den Verstand zum Herz. Und viele Christen reden davon, ja, jetzt muss es eben auch vom Hirn ins Herz. Ich kann euch sagen, eigentlich ist es genau umgekehrt. Wir müssen über das Herz aufnehmen und dann wird das Hirn davon profitieren. Wenn wir eine Umkehr machen und uns Gott öffnet mit unserem Herz und unserem Herz anfangen zu vertrauen, dass es Gott wahrnehmen kann, dann kann Gott zu uns reden und wenn Gott zu unserem Herz redet, dann wird auch der Verstand erleuchtet. In der Theologie redet man auch von Illumination, oder? Wenn man nur irgendwie ein Fremdwort platzieren kann. Jetzt, siebtens, werde selbst zu Gottes Stimme. Und jetzt geht es langsam, oder jetzt gehen wir langsam von Bleib in Kontakt, kommen wir jetzt langsam richtig Vollgas. Werde selbst zu Gottes Stimme. Da haben wir erstens ein neues Herz. Die Wiedergeburt verändert deinen Charakter. Wir haben das heute Morgen eigentlich durchgenommen. Jetzt, heute muss ich euch sagen, dass es nicht ganz so einfach ist, wie ich euch das heute Morgen aufgezeigt habe. Es ist noch ganz leicht komplizierter, aber nicht viel. Okay, die Situation, die stimmt immer noch genau gleich. Das ist auch alles genau gleich, das stimmt alles. Aber muss da weitergehen. Die Bibel sagt uns, doch der Geist Gottes duldet, ich muss ein bisschen runtergehen, damit das nicht alle sehen, he? Doch der Geist Gottes duldet unseren Egoismus nicht. Beide kämpfen gegeneinander, so dass ihr nicht ungehindert tun könnt, was ihr wollt. Also, das da ist der Egoismus. Wir haben ja gesehen, oder Sünde ist einerseits eine Macht und andererseits Taten. Also, das ist der Egoismus. Und der Egoismus, der hat Streit mit dem Geist Gottes in uns. Und ich muss euch auch sagen, dass der Egoismus, auch wenn wir ihn am Kreuz haben, der gibt sich mit dieser Position nicht zufrieden. Und der bleibt in unserem Leben. Wenn wir meinen, der geht raus, ist das vielleicht ein schönes Gefühl, aber es ist naiv. Er bleibt. Jetzt die zwei, die haben Krach miteinander, oder? Die kämpfen. So dass ihr nicht ungehindert tun könnt, was ihr wollt. Jetzt muss ich dir etwas sagen, was dir wahrscheinlich nicht gefällt. Du kannst nicht selber über dich bestimmen. Aber du kannst bestimmen, wer bestimmt. Das ist ja tröstlich, oder? Du kannst bestimmen, wer bestimmt. Du kannst bestimmen, ob der Egoismus bestimmt in deinem Leben oder ob der Geist Gottes bestimmt in deinem Leben. Aber du bist nicht autark im Sinn, dass du einfach die totale Kontrolle über dein Leben hättest. Du kannst bestimmen, wer bestimmt. Insofern hast du Kontrolle. Aber du kannst nur bestimmen, wer bestimmt. Jetzt gibt es leider die Möglichkeit, dass wir bestimmen, dass der Egoismus wieder das Ruder übernimmt. Oder ihr werdet jetzt merken, dass der erlöste Mensch, ui, der sieht nicht erlöst aus, wir gehen wieder zurück. Ihr werdet merken, dass der erlöste Mensch, der hat Optionen, während der natürliche Mensch keine Option hat. Menschen, die nicht an Jesus Christus glauben, die haben keine Option, die folgen ihrem Egoismus, ob sie wollen oder nicht. Das ist die Tragik von allen Religionen. Das ist das, was wir in der Welt sehen. Also bitte verurteilt nicht ungläubige Leute, sie haben ja gar keine andere Wahl. Natürlich, in den einzelnen Dingen haben sie schon Entscheidungen, das ist ganz klar. Und für das werden sie auch zur Rechenschaft gezogen werden, und das ist ja logisch. Aber dass sie Gefangene ihres Egoismus sind, so sind sie geboren. Die haben keine Wahl. Jetzt aber ein Christ, der kann wählen. Ein Christ hat den Heiligen Geist in sich, von Gott, oder? Und er hat auch immer noch den Egoismus in seinem Leben. Und jetzt eben die zwei da, oder? Galater 5, 17, die fighten gegeneinander. Das heisst, sobald wir eine Wiedergeburt erleben, Tod und Auferstehung mit Jesus Christus, werden wir merken, dass da eigentlich zwei Mächte am Fighten sind. Der Egoismus und der Heilige Geist. Jetzt, wenn der Christ sich entscheidet, ich folge dem egoistischen Wunsch, dann passiert das. Gebt ihr dagegen euren selbstsüchtigen Wünschen nach, ist allen klar, wohin das führt. Zu einem sittenlosen Leben, Unzucht und hemmungsloser Zügellosigkeit, und dann geht die Aufzählung einfach weiter. Jetzt reden wir von einem Christ. Aber von einem Christ, der nicht mehr am Geist Gottes folgt, sondern seinen eigenen egoistischen Wunsch. Und wenn man ganz ehrlich ist, lebt er nicht mehr unter der Autorität von Jesus Christus. Und ihr seht da, sein Herz ist grau, weil das ist von den egoistischen Wünschen erfüllt, nicht mehr vom Geist Gottes. Obwohl er sicherlich sich noch Christ nennt, und ich denke auch immer noch Christ ist. Aber was er produziert, ist alles andere als christlich. Und so Leute, muss ich euch sagen, gibt es auch in der Gemeinde, in der christlichen Gemeinde. Das hat es schon zu den Urgemeindezeiten gegeben. Das ist leider Realität. Aber wenn wir uns für den Geist Gottes entscheiden, dann kommt es gut. Also, Wiedergeburt heisst, der Geist Gottes kommt in mich. Oder? Das Herz, zeigen wir da den Erlösten, ja da. Oder das Herz, der Geist Gottes kommt in mein Herz, schenkt mir ein lebendiges Herz. Und durch das kann ich in einer neuen Dimension zwischenmenschliche Beziehungen pflegen. Das ist Wiedergeburt. Das schenkt mir Gott und dir. Jetzt gibt es aber noch etwas mehr. Das staunet er. Ein erfülltes Herz, die Geistestaufe verändert deinen Dienst. Geistestaufe ist etwas, man kann Geistestaufe sagen, man kann Kraftausrüstung sagen, man kann Salbung sagen. Es gibt mehrere Wörter. Aber Geistestaufe oder Kraftausrüstung von Gott ist etwas, was es schon im Alten Testament gegeben hat. Zum Beispiel bei Mose. Der Mose hat 70 Älteste gehabt, 70 Männer. Und der Mose hat einfach die Last, das Volk Israel zu leiten, nicht können allein tragen. Und dann hat Gott zu ihm gesagt, also gut, ich helfe dir. Versammle mir 70 Männer und ich werde herabkommen und dort mit dir reden und ich werde von dem Geist nehmen, der auf dir ist und auf sie legen, damit sie mit dir an der Last des Volkes tragen und du sie nicht mehr allein tragen musst. Jetzt brauche ich wieder einen Freiwilligen oder Freiwillige oder Freiwillige. Ihr wisst, es kann nichts Schlimmes passieren. Nicole, super. Wir müssen vielleicht einen mutigen Applaus, oder? Also Nicole, jetzt, du wärst so ein Ältester, oder? Wir sind zur Zeit vom Alten Testament. Jetzt, ich werde Mose, oder? Jetzt sagt Gott, sagt also, zu Mose, ich werde von deinem Geist nehmen und ich werde ihn auf dir legen, damit du die Last kannst tragen. Was empfindest
du? Wahrscheinlich auch ein bisschen Last.
Ein bisschen Last, ja, das ist gut. Sehr gute Antwort, danke noch. Schon gut. Genau. Wahrscheinlich auch ein bisschen Last, oder? Es ist für eine Last gegeben worden. Jetzt kommt, oder, statt sich zu freuen, dass der Geist Gottes auf sie ruht, sagt sie, ja, wahrscheinlich auch ein bisschen Last, oder? Ist aber eine sehr gute Antwort. Dann haben wir den David im Alten Testament. Sind wir noch im Alten Testament? He? Dann nahm Samuel das Ölhorn, Freiwillige vor, nein, und salte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David von diesem Tag an und darüber hinaus. Was dann passiert ist, wisst ihr, oder? David Goliath ist nachher passiert. Alles, was der David nachher gemacht hat, hat er gemacht in dem Zustand. Der Geist des Herrn geriet über David von diesem Tag an und darüber hinaus. Also der Geist des Herrn im Alten Testament ist auf Menschen gekommen, hat sie in den Dienst eingesetzt, und hat ihnen Power gegeben für den Dienst. Jetzt kommen wir zu einem ganz erstaunlichen Ereignis. Wir kommen zu Jesus Christus. Vielleicht bevor wir zu Jesus Christus kommen. Ist Jesus Christus, hat er eine Wiedergeburt gehabt? Ist er von neuem geboren gewesen? Kann man dem so sagen? Irgendwie schon nicht, oder? Also die Bibel sagt, Jesus Christus ist gezeugt worden vom Heiligen Geist. Und zwar hat der Engel Gabriel zu der Maria gesagt, die Kraft des Höchsten wird dich überschatten und der Geist Gottes wird da etwas, einen Sohn in dir zeugen. Also, was vom Geist gezeugt ist, ist Geist, sagt die Bibel. Jesus hat selbstverständlich keine Wiedergeburt nötig gehabt, weil er von Anfang an den Geist Gottes in sich gehabt. Jesus ist die zweite Person von Gott. Wie könnte Gott nicht den Heiligen Geist in sich haben? Sind ihr mit mir einig? Oh, vorsichtig, oder? Oh, weißt du, was kommt? Oder? Okay, jetzt kommt's. Und sobald er aus dem Wasser heraufstieg, sah er die Himmel sich teilen und den Geist wie eine Taube auf ihn herabfahren. Und eine Stimme kam aus den Himmeln, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Und sogleich treibt ihn der Geist in die Wüste hinaus. Schön, he? Der Geist Gottes, oder? Und ab geht's in die Wüste. Und er war 40 Tage in der Wüste und wurde von dem Satan versucht. Und er war unter den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Jetzt kommt aber wirklich die Sternli-Frage. Und da müsst ihr jetzt wirklich probieren zu antworten. Wieso hat Jesus Christus da den Geist gebraucht, der auf ihn runterkommt? Wenn er dann den Geist Gottes schon gehabt hat. Für seinen Dienst, genau, du hast es gewusst. Das ist eine sehr gute Antwort. Genau, nämlich nach dem Erlebnis ist Jesus Christus in Dienst gegangen. Ich muss mir vorstellen, er war 30, als er in Dienst gegangen ist. Ja, was hat er denn gemacht, als er 29 war? Noch gewartet. Ja, was hat er denn gemacht, meine Güte? Ich meine, von 20 bis 30, oder? Also, wer ist zwischen 20 und 30 von euch? Okay, ja, seht ihr, oder? Also, Jesus Christus hat gesagt, zwischen 20 und 30, ihr wisst, was für ein Lebensgefühl das ist, oder? Und dann hat er noch nicht in Dienst gegangen. Und dann ist der Geist Gottes auf ihn gekommen und zack, ab in die Wüste, Versuchung mit Satan, dämonische Versuchungen sind auf ihn zugekommen. Zack, und dann ist er in Dienst gegangen. Und nachher hat er im Lukas-Evangelium 4 gesagt, hat er gesagt, Lukas 4, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Die Salbung ist da, oder? Weil er mich gesalbt hat. Dann geht es weiter. Gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt. Wer hat mich gesandt? Gott, oder? Gott. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Der Geist hat ihn gesendet. Ist auch Gott, ja, stimmt. Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen. Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen ein angenehmes Jahr des Herrn. Also der Jesus ist angestanden und hat gesagt, ihr lieben Leute, der Geist Gottes ist auf mich gekommen, er hat mich gesalbt. Im Alten Testament hat man gesalbt auf dem Kopf, oder? Also gesalbt mit Öl, aber nicht mit wirklich Öl, sondern mit dem Heiligen Geist. Gesalbt. Und er hat mich gesendet, um Armen gute Botschaft zu verkünden. Wir gehen weiter. Wir gehen einfach mitten in die Apostelgeschichte. Nein, noch ein bisschen am Anfang. Zu den Aposteln hat nachher der Jesus gesagt, wartet für den Dienst. Er hat ja einen riesen Auftrag gegeben, oder? Geht hin in alle Welt und so, oder? Und er hat gesagt, halt, wartet. Vielleicht ist der, kann man sich vorstellen, der Petrus ist schon Startposition gewesen, oder? Er dachte, ja! Und Petrus, und Jesus hat gesagt, Petrus, halt! Geht nach Jerusalem und wartet, bis ihr mit der Kraft aus der Höhe angetan werdet. Und das ist dann wirklich passiert. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Also, der Geist Gottes ist auf die Apostel gekommen, im Haus. Kaum ist er auf die Apostel gekommen, im Haus, sind sie nachher vor dem Haus und predigen. Wenn der Geist Gottes kommt, dann tut er uns in Dienst einsetzen. Spannend ist, dass das im Alten Testament so war und im Neuen Testament so ist. Spannend ist, dass es selbst bei Jesus Christus so war. Und darum ist meine Frage, wieso soll das nicht bei uns der Fall sein? Brauchen wir denn das nicht? Ah ja klar, unserer Welt geht so gut. Da sind wir schon längstens drüber hinweg. Das machen wir doch mit eigener Kraft. Nein, nicht wirklich. Der Geist Gottes ist ein Bild von einem ganz alten Kriegsruf, erzählt mir. Der Geist Gottes wirkt genau in dieser Position. Er will Menschen aus der Finsternis rausreißen. Er will Menschen helfen. Er will Menschen aus dem Gefängnis rausreißen. Und für das brauchen wir einfach Power. Jetzt will ich Wiedergeburt und Geistestaufe wie auseinanderhalten. Oder wir können ja nicht den Heiligen Geist sezieren. Das bringt nichts, oder? Ich stehe nicht über dem Heiligen Geist. Ich kann ihn nicht wirklich verstehen. Er ist Gott, ich bin Mensch. Aber ich werde jetzt zeigen, dass schon das Alte Testament beide Wirkungen vom Heiligen Geist vorausgesagt hat. Im Alten Testament haben wir eine Verheißung über die Wiedergeburt. Wiedergeburt ist Heiliger Geist in uns. Es wird immer heißer. Könnte irgendjemand das Fenster ein bisschen aufmachen? Danke vielmals. Heiliger Geist in uns. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da schließe ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund. Das ist mit Jesus passiert. Dann lerne ich etwas aus. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Wiedergeburt ist der Heilige Geist in uns. Und dann können wir das tun, so leben, moralisch so leben, wie sich Gott das vorgestellt hat. Verheißung für Geistestaufe ist im Buch Joel, das ist ein Prophet im Alten Testament. Und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen, eure Greise werden Träume haben, eure jungen Männer werden Gesichter sehen. Und selbst über die Knechte und über die Mägde werde ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Also, der Heilige Geist kommt da nicht ins Herz, sondern der Heilige Geist kommt über Menschen, wie über Jesus. Und das Ganze soll bewirken, dass wir anfangen zu reden. Söhne und Töchter werden Weissagen und die werden prophezeien. Junge Männer werden Gesichter sehen und die werden die Gesichter weitergeben. Sonst weiss man ja gar nicht, ob sie das Gesicht sehen, oder? Und dann weiter unten, und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Das Ganze soll dazu dienen, dass das Evangelium, dass Jesus Christus verkündigt wird. Der Bibelvers da hat Petrus am Pfingsten zitiert. Jetzt, was du kannst erleben mit Gott, ist Folgendes. Ich bin überzeugt, du hast schon eine Wiedergeburt erlebt. Der Heilige Geist in dir. Wo, wenn du im Raum gehst und nicht am Egoismus wieder aufsitzt, wo deine Beziehungen wird ins Lot bringen. Wunderbar. Jetzt sieht aber der Heilige Geist einen riesigen Auftrag. Ein Missionsbefehl in alle Welt. Und er hat auch einen Auftrag für dich. Er will nicht nur dich verändern, sondern er will auch andere Menschen verändern, durch dich. Und das sagt er nicht einfach, und jetzt gang, Schüpfli. Sondern das sagt er, weißt du was? Ich rüste dich aus. Ich gebe dir eine Waffenrüstung. Ich rüste dich aus. Und das Ausrüsten wird in der Bibel durchgängig vom Alten Testament her, wie auch im Neuen Testament, mit dem Bild weitergegeben, der Heilige Geist kommt über eine Person. Das ist immer das Bild von der Salbung. Setzt so eine Person in einen Dienst ein. und erfüllt so eine Person. Das ist auch ein zweites Bild. Sie werden oft miteinander gebraucht. Und wenn das geschieht, dann kommt Power. Das ist ab Pfingsten passiert, wo der Petrus mit den anderen Aposteln in dem Haus hinein war. Ich bin überzeugt, sie sind nicht alle überzeugt, aber ich bin überzeugt, dass sie eine Wiedergeburt schon erlebt haben. Da bin ich überzeugt. Aber dann ist der Geist Gottes auf sie gekommen und dann ist Power gekommen. Und aus diesen Apostel, die vorher Angst hatten vor der jüdischen Obrigkeit, sind Apostel geworden, die angestanden sind und gesagt haben, ihr lieben Leute, ich sage jetzt euch, was Sache ist. Und die haben ihre damalige Welt auf den Kopf gestellt. Und das, ihr Lieben, das wird der Heilige Geist heute noch tun. Jetzt werde ich euch erzählen, wie ich das erlebt habe. Ich habe das schon recht früh in meinem Leben, also als Christ, wo ich die Bibel gelesen habe, wenn ich euch erzählt habe, habe ich das sehr früh gemerkt. Es ist mal Zeit für einen Schluck Wasser. Wenn ich das auch könnte, auch. Ich habe das schon sehr früh gemerkt. Der Geist Gottes hat den ersten Apostel Power gegeben. Die sind nachher auf Strom gewesen. Die haben einfach, da ist nachher wahnsinnig etwas passiert. Und ich habe gesagt, das will ich auch. Und dann habe ich gedacht, okay, wir machen das ganz einfach. Bei den ersten Christen ist es so gegangen, zum Beispiel Apostelgeschichte 19, da ist der Paulus ist nach Ephesus gekommen, hat mit einem Jünger geredet und hat gesagt, irgendetwas ist da ein bisschen komisch bei euch. Wisst ihr etwas vom Heiligen Geist? Sie, Heiliger Geist? Keine Ahnung. Und dann fragt sie, wie sind ihr denn getauft worden? Sie aber sagten, auf die Taufe des Johannes. Paulus aber sprach, okay, Johannes hat mit der Taufe der Buße getauft. Blablabla, also nicht nur blablabla, sondern wirklich. Als sie es aber gehört hatten, ließen sie sich auf den Namen des Herrn Jesus taufen. Und als Paulus ihnen die Hände aufgelegt hatte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen und Weissagten. Und ich habe mir gesagt, ich brauche einen Paulus. Ja, das will ich. Ich brauche einen Paulus. Vielleicht gibt es einen, vielleicht irgendwo in den USA, oder so ein Paulus. Ich bin bereit, mich taufen zu lassen als Erwachsener, oder? Aber das will ich und nichts anderes. Dann habe ich mich taufen lassen. Und dann habe ich zu dem, der mich getauft hat, das war ein Pfingstprediger, das ist einfach der erste Prediger, den ich überhaupt kennengelernt habe, habe ich gesagt, und jetzt musst du mir ein bisschen gut die Hände auflegen, jetzt will ich das erleben. Dann hat er mir die Hände aufgelegt und ich habe gar nichts erlebt. Und ich dachte, okay. Dann hat mir der Prediger gesagt, weißt du, vielleicht, ja, man braucht ein bisschen Zeit und so, oder? Ja, ich meine, eine Salbung, oder? Man muss ein bisschen runterfliessen. Also ich habe ihm ein bisschen Zeit gegeben und dann bin ich aber ein bisschen ungeduldig gewesen. Dann bin ich wieder mal gegangen und gesagt, du weißt, Werner heisst er. Ich sagte, du weißt, Werner, jetzt bin ich wirklich bereit, du. Und dann gesagt, ja, okay, gut, ja, komm, also, ja, haben wir das nochmal mit der Bibel erklärt, ich habe schön, ja, gesagt, hast du alles gelesen gehabt. Und dann haben wir wieder gebetet, oder, er hat die Hand aufgelegt, und ich wieder, oder, dann ist mir irgendwie fast schlecht geworden, dann gefragt, spürst du etwas nicht, mir wird es einfach fast schlecht. Ah, okay. Und dann habe ich 3 Jahre lang die Geistestaufe gesucht. Und das war schlimm. Ich hatte so eine Szene gehabt. Ich dachte, ich will das. Und ich mag mich sehr gut erinnern, ich war dann bei meinem Vater in Lyon. Der hatte damals dort eine Filiale gehabt. Und dann hat meine zukünftige Frau, die Eva, die war in einer Kurzbibelschule. Dann hat man die Hände aufgelegt. Übrigens, die hat das alles nicht so bewegt. Dann hat man die Hände aufgelegt. Dann hat sie mir ein Kärtchen geschrieben, sie hat Geistestaufe erlebt. Und ich natürlich, ja, schön. Ich mag mich noch heute erinnern, ich war so down. Ich dachte, das darf ja wohl nicht wahr sein. Ich suche das 3 Jahre. Ich habe Eva von dem erzählt. Und jetzt geht die einfach so hin, oder? Zweiwöchige Kurzbibelschule. Lädt einfach so für sich beten, oder? Und wusch! Und ich? Ich bin dort in so einem Tierpark rumgelaufen. Das geht das wie, wenn es gestern gewesen wäre, rumgelaufen. Und ich habe gesagt, Gott, ich bin bereit, deine Marionette zu werden. Wenn nur dein Geist Gottes kommt. Nicht passiert. Und ich war wirklich sehr verzweifelt. Und dann habe ich gesagt, okay, ich funktioniert irgendwie nicht bei mir. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich könnte mich mit diesen Christen eins machen, die sagen, das gibt's alles gar nicht mehr. Wunder, so Geistestaufe und so. Nein, nein, nein. Seit es die Bibel gibt, brauchen wir das alles nicht mehr. Das wäre, oder das wäre irgendwie bequemer, weil wenn es nicht mehr gibt, muss ich mich auch nicht nach mehr ausstrecken. Versteht ihr das? Dünnt ihr euch gern strecken? Weißt du, richtig lang, oder? Ich nicht. Also, er dachte, ja, das könnte ich so machen. Er dachte, das ist also wirklich Selbstbetrug, ist ja wirklich belämmert. Er dachte, nein, das Einzige, was ich machen kann, ich habe die Bibel. Dann habe ich gesagt, okay, gut, ich entscheide mich wieder, wieder voll mehr in der Bibel zu lesen. Dann habe ich gesagt, okay, ich will die Bibel von A bis Z durchlesen. Ich bin jeden Morgen um 4 Uhr aufgestanden und habe die Bibel gelesen. Ich habe das Jahre gemacht. Aber es ist, ja. Und dann, wo ich so die Bibel gelesen habe, bin ich in den Gottesdienst gegangen. Und dann bin ich in den Gottesdienst gegangen in Zürich. Und es war irgendein Thema, keine Ahnung was. Und einfach in dem Gottesdienst habe ich in Gedanken eine Stimme gehört. Einfach, also Gedanken, oder? Gedanken ist gekommen und hat gesagt, Markus, gib mir dein Leben ganz. Ich habe gedacht, wow. Habe ich doch eigentlich. Also ich bin Christ. Ich will wirklich für Christus leben. Aber so, wie ich will. Nach meinen Zukunftsplänen. Ich bin nämlich in der Zwischenzeit in Stefan dann in ein missionarisches Kinderheim nach Süditalien gegangen. Nach der RS, wo ich da irgendwo im Gebirge im Schnee gemacht habe, so gefroren habe ich mir gesagt, ich gehe in den Süden, da bin ich Stefan besuchen gegangen. Und dort hat es so eine Gebetsgemeinschaft gehabt. Da habe ich auch gebetet. Und in diesem Gebet ist wirklich wie, also ist richtig, wie ein Schwert durch mein Herz durchgegangen. Ich habe wirklich um mein Haar rausgerannt. Das hat wirklich weh gemacht. Da habe ich gedacht, was soll das? Was geht da ab? Ich bin rausgegangen und habe einfach gesagt, das ist ganz komisch, hast du ja irgendetwas gespürt? Nein. Ich weiß nicht, was das soll sein. Und dann habe ich in der Bibel gelesen, gibt es irgendetwas, das ich vergleichen könnte. Und das Einzige, was mir in den Sinn kam, war der Biljam. Der Biljam ist durch einen unsichtbaren Engel, zuerst unsichtbaren Engel, gestoppt worden mit einem Schwert. Aber es hat nicht wirklich verwünscht. Ja, immer noch nicht dann. Und dann habe ich wie gemerkt, hey, Gott stoppt mich. Und dann habe ich Gott gefragt, was soll das? Und ich habe ganz stark den Eindruck bekommen, ich müsste dort runter. Jetzt in dieser Zeit bin ich Sohn des Chefs gsi. Ich habe bei meinem Vater gearbeitet. Ich habe Sport getrieben, ich habe genau gewusst, was ich will, ich habe meine Zukunftspläne gehabt und ich habe das alles für Jesus machen, aber auf meine Art. Die ganzen Zukunftspläne habe ich Jesus geweiht, aber es waren meine Pläne gsi. Und dann habe ich gemerkt, dass Gott mir einen Wunsch ins Herz schenkt, dort runterzugehen nach Süditalien. Ich kann nicht wollen. Das ist komisch, wenn du einen Wunsch im Herz hast und du willst nicht. Das ist komisch. Ja? Und dann bin ich aber dann, also ja, bei dem Gottesdienst habe ich die Stimme gehört, ich habe genau gewusst, was das heisst. Das würde bedeuten, dass ich mein ganzes Leben, meinen ganzen Zukunftsplan würde aufgeben. Dann dachte ich, Dann bin ich wieder in den Gottesdienst gegangen, genau dasselbe. Wieder die Stimme in Gedanken gehört. Bin wieder in den Gottesdienst gegangen, genau dasselbe. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt ist genug. Dann bin ich heimgegangen und dann bin ich wirklich auf die Knie gegangen und dann habe ich zu mir Jesus gesagt, Herr Jesus, du weißt, bis jetzt bin ich nach meinen Zukunftsplänen vorwärts gegangen. Und jetzt entscheide ich mich, meine ganzen Zukunftspläne dir in die Hände zu legen. Ich stirb. bin bereit zu sterben. Ich habe das gebetet, bin aufgestanden und habe gewusst, jetzt habe ich Frieden mit Gott. Dann habe ich einen Brief geschrieben im Kinderheim. Der war inzwischen nicht mehr im Kinderheim, war in der Schweiz. Dann habe ich einen Brief geschrieben, ich sei bereit, zu Ihnen zu kommen. Ich bin kaufmännisch angestellt, ich habe keine Ahnung, was ich tun soll machen. Dann habe ich gesagt, ja, ich soll kommen. Dann bin ich gegangen, habe dort Kühe gehütet, Olivennetz geflickt. Das ist ein echter Fall von so einem Chef, kann ich sagen. Und dann habe ich bin ich mal so auf dem Feld gelegen, es war am Abend. Dann habe ich zu Jesus gesagt, Herr Jesus, jetzt habe ich wirklich gemacht, was du willst. Und wie ist es jetzt mit dieser Geistestaufe? In dieser Woche hat es eine Bibelabend gegeben zum Thema Geistestaufe. Ich bin dort gegangen, dann ein ganz einfacher Arbeiter, der war Mechaniker, Automechaniker. Oder? Wo ist denn unser Mechaniker? Ja, Automechanik sind, nicht Hybrid, aber Automechanik. Der hat so von der Geistestaufe erzählt, ganz einfach, ich habe das alles natürlich schon längstens gewusst. Am Schluss sagt er, und jetzt, wer ist bereit, wer will, dass man für ihn betet? Und ich bin so enttäuscht gewesen, oder? Einmal nicht klappt, zweimal nicht klappt, und dann habe ich zu der neben mir gesagt, weißt du, kannst du zweimal beten lassen, für mich ist nie etwas gegangen. Dann sagt er, du, der Markus. Alle schon, oder? Ja, oder? Kennen das Lächeln, oder? Ja, so ein seliges Lächeln, oder? Und nachher ich auch, wow, ja, oder? Pff. So, denkt er, okay. Und er gesagt, ja, eben, ja. Dann, ja, gut. Okay, für mich beten lassen. Und ich habe wirklich gesagt, ich habe wirklich zu Gott gesagt, Gott, wenn jetzt wieder nichts passiert. Ich weiß nicht. Wieder nichts passiert. Aber. Jemand hat eine Prophetie gehabt und hat gesagt, sie hätte einen Vogel gesehen, der ängstlich auf einem Mauer sitzt. Und dann ist der Vogel losgeflogen auf einen hohen Baum und hat dort Gottes Lied gesungen. Und das habe ich genau als meine Verheißung. Und ich habe gemerkt, hey, irgendetwas ist anders. Und während dem Kühenhüten hat man ziemlich viel Zeit. Da habe ich angefangen zu beten und ich habe Worte ausgesprochen, die ich vorher noch nie ausgesprochen habe, einfach weil ich gemerkt habe, diese Worte sind in meinem Herz. Und ich habe mich angefangen zu verändern. Und dann ist der von dem mal auf Besuch gekommen, im Sommer. Das war ein Monat später gewesen, und der hat mich sehr gut gekannt sogar. Und dann hat sie mir gesagt, hey, du bist ein anderer Mensch. Du bist sowas von anders. Und sie hat es aber in einem positiven Sinn gemeint. Und jetzt, das klar ist. Und jetzt der gleiche Markus, der vorher Angst hatte, zu Christus zu stehen, hat in seiner Heimatstadt ein Kreuz gebastelt für den Markt. Ich bin mit dem Kreuz auf den Markt gegangen und ich habe dort gebetet. Ich habe wirklich Mut bekommen, zu Jesus Christus zu stehen. Und ich habe Power gemerkt in meinem Leben. Da kommt eine Power, die nicht von mir ist. Aber hey, das ist erst gekommen, nachdem ich meine Zukunftspläne für Gott aufgegeben habe. Weißt du, Gott gibt seine Kraft, seinen Heiligen Geist, nur für seine Pläne. Habt ihr gesehen bei der Bibelstelle, oder? Nur für seine Pläne. Und wenn wir denken, wir könnten die Kraft vom Heiligen Geist überkommen, irgendwie für unser Ding, dann gehen wir leer aus. Und ich weiss, wie das ist, wenn man leer ausgeht. Jetzt, heute, möchte ich euch Gelegenheit geben, ich möchte euch heute wirklich so richtig herausfordern. So richtig heilsamemässig, oder? Wir haben hier einen Sarg. Wenn man Zukunftspläne aufgibt, dann ist man eigentlich bereit zum Sterben. Und das ist einfach Jesus, der ansteht und sagt, hey, hast du mich lieber als alles andere? Das hat der Petrus gefragt, oder? Hast du mich lieber als alles andere? Und erst nachdem Petrus dreimal Ja gesagt hat, hat ihn auch dreimal verleugnet, oder? Vorhin hat er gesagt, also ist dann gut gewesen. Und hat jedes Mal gesagt, weide meine Schafe. Also wenn du Jesus lieber hast als alles andere, dann tust du nachher das machen, wozu er dich berufen hat. Und der Geist gibt dir Kraft dazu. Wenn wir unser Leben Jesus anlegen und sagen, Herr, da ist es, mit allen Zukunftsplänen, natürlich auch mit allem Scheiß, den ich geboten habe, einfach alles, dann tun wir nach Römer 6 eigentlich ein Tauferlebnis machen. Das heisst, wir sterben mit Christus und wir auferstehen wieder mit Christus. Wir fangen ein neues Leben an. Und jetzt, natürlich in dem neuen Leben, wollen wir uns, natürlich wollen wir das Leben wie Jesus Christus auch, wir wollen uns vom Heiligen Geist führen lassen. Jetzt bitte ich, dass die da Einsätze haben, dass die mal schnell vorkommen. Gerade vor allem, also da brauche ich für den Sarg brauche ich noch niemanden. Kannst du noch mal absitzen, merci. Aber für die Telebarden. Brauche ich, ja, doch, ich brauche ich, ja, ich brauche ich. Okay, jetzt, wenn ich da das also gemacht habe, dann ist die Frage, bin ich jetzt wirklich bereit für Gott und für seinen Dienst, für das, wozu er mich berufen hat, hineinzugehen? Und ich kann euch sagen, es kommt zu einem geistlichen Kampf. Jesus ist nach der Geistestaufe in die Wüste geführt worden. Die Apostel sind nach der Geistestaufe aus dem Haus rausgeführt worden. Direkte Konfrontation mit der jüdischen Elite. Da geht die Post ab nachher. Okay, und dann könnt ihr was fragen. Moment.
Bist du bereit, in geistlichen Kampf einzutreten?
Genau, musst du nochmal sagen.
Bist du bereit, in geistlichen Kampf einzutreten?
Genau, ich könnte genauso gut auch fragen, hey, bist du bereit für die Berufung Gottes über dein Leben? Bist du bereit für die Werke zu, die Gott schon bereits in Ewigkeit für dich vorbereitet hat? Bist du bereit, in seine Zukunft zu gehen? Dann ich sage, ja, gehe ich da durch. Und jetzt gibt es eben Zeichenhandlung im Neuen Testament, dass man die Hände auflegt, oder wie es der Paulus gemacht hat, die Hände auflegt, und um die Kraftausrüstung bitten tut für das, eben für Gottes Zukunft. Und dann geht die Post ab. Um das nochmal wirklich klar zu zeigen, bitte ich jetzt die, die da beim Sarg zuständig sind, für zu kommen. Und der Johnny, dass der Johnny früher kommt, als Versuchskaninchen, der ist schon hier vorne, das ist wunderbar. Okay, wir fangen da an, oder? Also, der Johnny ist jetzt unser Mensch, oder? Er ist ja auch einer, oder? Du musst da vorne kommen. Okay, der Johnny weiss, okay, also Jesus hat sein Leben für mein Leben hingegeben, oder? Er hat alles gegeben, tutti quanti. Und es gibt nur eine Antwort auf das, dass sich Jesus für dich total hingegeben hat. Und das ist, dass du dich für ihn auch total hingibst, oder? Und dann kommt es zu dieser Liebesbeziehung. Und weil Jesus für dich gestorben ist, ist die Frage, bist du bereit für Jesus zu sterben? Und das ist, dass wir unser Leben für Jesus hingeben. Sterben mit Jesus und wieder auferstehen. Bist du bereit dazu? Also, wir machen das ernst, oder? Es darf auch ein bisschen witzig sein, aber wir meinen es ernst. Okay, bist du bereit? Okay, dann darfst du da in den Sarg hineinstehen. Und sie werden dir helfen, da in den Tod runterzugehen. Symbolischer Art. Und jetzt, also jetzt sind alle Zukunftspläne, haben wir jetzt abgelegt. Also, der Jona im Alten Testament war auch in so einer Situation gewesen. Nur ist dann der Sargdeckel oben drauf gewesen. Und wenn man es ganz genau nimmt, ist er nicht in einem Sarg gewesen, sondern in einem Fisch. Hat ihm sehr geholfen, sich zu entscheiden. Und dort in dem Fisch hat der Jona gesagt, okay Gott, ich bin für deine Zukunft bereit. Und dann hat Gott gesagt, okay Fisch, Auftrag erfüllt, rausspäuzen. Also, darfst du wieder rausgehen? Es wird nicht gespäuzt bei uns, keine Angst. Okay, jetzt kommt der Johnny da hin, oder? Jetzt tun wir es mal als Mikrofon dir geben und jetzt wird er gefragt.
Bist du bereit, in deine Berufung einzutreten und den geistlichen Kampf zu kämpfen?
Ja.
Genau, und jetzt geht die Woche macht auf, oder? Ja, da kann man schon mal Applaus geben, genau. Die Woche macht auf. Jetzt bin ich da, zum Beispiel, aber ich bin auch andere, oder? Jetzt frage ich den Johnny, oder? Hey, Johnny, bist du bereit, Kraftausrüstung von Gott zu empfangen? Ist okay, wenn ich dir die Hände auflege für das? Okay. Jetzt, das mache ich aber ernst, oder? Jetzt will ich beten. Ja, Vater im Himmel, im Namen von Jesus Christus, salbe ich jetzt den Johnny mit dem Heiligen Geist. Dass er deinen Heiligen Geist empfangen darf für den Dienst, wozu du ihn berufen hast. Dass er den Dienst in Vollmacht darf tun und dass er von dir die Vollmacht bekommt, all das zu tun, all die Werke zu tun, die du von Ewigkeit her vorbereitet hast. Amen. Und jetzt, das ist Geistestaufe. Und jetzt, oder es ist wie die Frage, ja, aber kommt es gleich ein Blitz? Oder? Kann sein, ja, kann mal passieren. Aber es geht nicht darum, was passiert, weil das ist bei jedem Menschen wieder anders. Es geht darum, dass es passiert von Gott her. Ich sage dem das göttliche Und. Jedes Mal, wenn im Alten Testament der Geist Gottes über jemanden kommt, dann kommt das meistens das Wörtchen und. Also der Geist Gottes ist auf jemanden gekommen und dann ist er in den Kampf gegangen. Der Geist Gottes ist auf den Gideon gekommen und er hat ins Horn geblasen. Und ich glaube daran, dass heute einige von euch ein göttliches Und erleben. Dass das göttliche Und in euer Leben kommt. Und dann macht es doch einfach, tut euch einfach das im Glauben an, hey, ja, doch, ich gehe in Gottes Zukunft mit Gottes Kraft. Und jetzt bin ich gespannt, was er mir wird schenken. Und das, was man dann so im Herz hat, das umzusetzen. Wo der Saul, der König Saul, da war schon noch gut drauf, die Geistestaufe erlebt hat, hat der Samuel, also vorhin schon, hat der Samuel zu ihm gesagt, wenn du das erlebst, dann tue das, was dir in die Hand kommt. Das, was du siehst, das könnte seine Aufgabe sein, dann mach's. Und es hat sehr gut angefangen. Leider ist er dann, eben, wie ihr wahrscheinlich die Geschichte kennt vom Saul, dann von dem guten Weg abgekommen. Aber das, über das reden wir dann morgen, über solche Sachen. Okay, jetzt haben wir das so gemacht. Jetzt ist wirklich Zeit, jetzt darfst du dich anlegen, jetzt ist Zeit für Fragen. Es ist mir sehr wichtig, dass ihr versteht, dürft ihr anlegen. Merci. Sehr wichtig, dass ihr mit mir sind, oder? Dass ihr nicht denkt, der Markus, der erzählt da Zeug, meine Güte. Gibt's Fragen? Ja. Genau. Genau, merci vielmal. Also wir sehen ja in Apostelgeschichte 2 haben die Apostel Pfingst erlebt. In Apostelgeschichte 4 sind sie wieder erfüllt worden mit dem Heiligen Geist. Das ist etwas, was wir immer wieder erleben dürfen. Geistestaufe, sage ich mir einfach, sagen wir so, oder, wir können auch ganz anders sagen, aber Geistestaufe heisst, hey, da kommt die Salbung, oder, für die Zukunft Gottes. Aber der Heilige Geist soll immer wieder neu auf uns kommen. Uns immer wieder neu Power geben, damit wir wieder neu ausgerüstet werden. In Epheser 5 steht, wir sollen voll Heiligen Geistes werden. Und das ist übrigens im Zusammenhang mit Lobpreis. Weitere Fragen? Scheint alles einfach absolut klar zu sein. Ah ja, da. Ja, sag nur.
gerade heute ist eine mega gute Möglichkeit für uns alle, um einfach uns nochmal neu Gott weihen, weil so oft gibt es doch das, dass wir voll von Jesus leben wollen. Aber die Frage ist, leben wir auch getauft, leben wir auch entschieden, oder? Und in meinem Leben frage ich immer wieder, wo geht meine Zeit, mein Herz und meine Prioritäten an. Und dann, das ist eine einfache Rechnung, oder, wo man merkt, wo ist unser Herz wirklich? Ist der Heilige Geist Herr über meinem Leben? Oder sind es meine eigenen Bedürfnisse? Und das wird schlussendlich den Unterschied ausmachen, oder? Wenn wir auf unser Leben zuschauen, haben wir das gelebt, was Gott für uns beraten hat, oder nicht? Und ist das rausgekommen? Ich glaube, es lohnt sich einfach, zu sterben, weil mehr von Gott wird möglich, oder? Und je mehr Gott in uns ist, desto mehr wird Gott um uns sein. Und je mehr Gott um uns ist, wird sein Reich auf der Erde sichtbar und Menschen die Möglichkeit, ihn kennenzulernen. Und für das lohnt es sich, im Tod zu gehen und einfach zu sterben, alles abzulegen.
Amen, das war ein göttliches Hund. Wow, powerful. Merci vielmals. Jetzt würde ich sagen, jetzt gehen wir in Lobpreis. Und ich muss euch sagen, wir meinen das wirklich total ernst. Also, ihr merkt, ich bin nicht so, ich bin relativ easy, also, oder nicht so tierisch, oder? Aber ich meine es wirklich ernst, oder? Wir dürfen wirklich das ganz locker machen, aber es soll wirklich eine Entscheidung sein. Oder mit dem Sarg, der Sarg, der hat keine Wirkung. Muss ich euch ganz ehrlich sagen, der hat gar keine Wirkung. Es ist nur eure Entscheidung, die Wirkung hat. Und vielleicht gibt es ja jemanden von euch, wo denkt, wow, Sarg, wow. Ich habe gerade letztens einen Todesfall in der Familie. Wow. Hey, du musst nicht in den Sarg hineingehen. Es geht ja nicht um den Sarg. Dann stopp, kannst du mich neben dran stehen. Wenn du findest, hey, das ist absolut total in Ordnung, aber ich würde gleich gerne für mich beten lassen, dann geh einfach am Sarg vorbei und dann gib die Antwort und lass für dich beten. Aber es soll alles eine Anbetung sein. Also wenn wir da hey, unser Leben Jesus anvertrauen, oder? Einfach in der Neue, oder? Ich finde das sehr gut, wie du das gesagt hast. Einfach in der Neue weihen. Es soll wirklich eine Anbetung sein. Jawohl, ich meine es ernst. Ich habe das damals gemacht und hey, Jesus, ja wirklich. Ich sage ja, du bist für mich gestorben, ich sterbe für dich. Ich gehe in die Liebesbeziehung. Ich sage einfach nochmal ja. Einfach, es soll wirklich von Herzen kommen. Und nachher, da auch, wenn das so gefragt wird, oder mit diesen lässigen Hellebarden, aber es ist auch wirklich, es geht um deine Entscheidung und du kannst wirklich etwas erleben heute, wenn du das ernst meinst. Bin echt überzeugt. Die Bibel sagt uns, das ist wirklich noch die letzte Bibelstelle, nachher gibt es Lobpreis und dann haben wir da die Gelegenheit. Da, jetzt. Wo ist unter euch ein Vater, den der Sohn um einen Fisch bitten wird? Er wird ihm statt des Fisches doch nicht eine Schlange geben. Oder auch wenn er um ein Ei bete, er wird ihm doch nicht einen Skorpion geben. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, Jesus hat echt können schmeicheln, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, im Himmel gibt es immer gute Sachen, den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten. Und das ist unser Gebet. Und jetzt sind wir einfach Lobpreis miteinander machen, oder? Mit unserem Herz, wirklich Gott Lobpreisen. Und die dürfen frei sein, dürfen einfach dafür kommen. Wir haben da ein paar Leiter, die da sich aufstellen. Und dürfen einfach sagen, hey, jawohl, das mache ich jetzt. Das ist meine Entscheidung heute. Und dann tun wir euch dann dort segnen, sind dann Teams parat, die euch dann segnen und euch für das ausrüsten tun. Bevor wir jetzt aber in das hineingehen, tue ich noch beten. Vater im Himmel, wir sagen dir von ganzem Herzen danke, dass wir jetzt Freiheit ausrufen über diesem Raum. Wir machen da keine religiöse Übung, sondern wir sind da in aller Freiheit und wir dürfen die Freiheit haben, sitzen zu bleiben, aufzustehen, zu tanzen, in den Sarg hineinzugehen, für sich beten zu lassen. Was immer du uns ins Herz gibst, sprechen wir Freiheit aus, das zu tun. Und Herr Jesus Christus, wir geben dir den ersten Platz in diesem Raum. Und wir sagen dir einfach, nimm du jetzt den Raum ein, total. Und wir tun dich anbeten, weil du bist für uns gestorben. Niemand ist für uns gestorben. Niemand hat können für uns sterben, für unsere Sünden. als nur du. Und wir wollen dir eine Antwort geben, Jesus. In aller Dankbarkeit. Amen.